Bäume speichern kein CO2 mehr. Was zunächst klingt wie eine glatte 6 in der Bioarbeit der 8. Klasse, war eine von zahlreichen Aussagen der Presse zu den Ergebnissen der Bundeswaldagentur. Darüber und über weitere Themen rund um den Wald sprechen wir in dieser Ausgabe mit Professor Dr. Ulrich Schrammel. Er ist Präsident des Deutschen Forstvereins und damit Sprachrohr von 7000 Försterinnen und Förster. Hört also rein.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Professor Dr. Ulrich Schrammel, der Präsident des Deutschen Forstvereins. Im zweiten Teil sprechen wir mit Herrn Schrammel über den Sinn und Unsinn von Großschutzgebieten im Wald.
Ja, zweiter Teil heute im Timber Talk, zu Gast beim Deutschen Forstverein. Professor Dr. Schrammel, heute unser Gesprächspartner. Und im ersten Block hatte ich schon angekündigt, jetzt geht es um Sinn und Unsinn von Großschutzgebieten im Wald. Schrammel, und ich bin jetzt über 20 Jahre Holzlobbyist, sagten Sie eben, und seither.
Ist kein Schimpfwort.
Nein, ich finde das ja auch positiv. Muss ja.
Nee, ich finde, also das ist, aber Entschuldigung, erwähnen Sie das so gerne, aber das ist tatsächlich, ich nehme das Wort gerne in den Mund. Ich greife das auch gern auf, wenn mir das jemand entgegenschleudert, wenn ich den Forstvereinshut aufhabe, weil das ist keine Schande, wenn man für Interessen eintritt. Und das Wort Lobbyist ist vielleicht das Beste, was wir haben. Und dass es als Schimpfwort verwendet wird, ist nicht in Ordnung. Ich habe, Entschuldigung, wenn man es nicht, aber ich habe jetzt gerade gestern habe ich einen Artikel gelesen, da ging es jetzt um die Wiederherstellungsverordnung. Und die Frage, warum das jetzt im Parlament so lange gedauert hat und warum man die so oft hat umschreiben müssen. Und dann haben dann auch die Autoren, immer wenn es um den Einfluss der Bauern und der Waldbesitzer gegangen ist, da wurde der Begriff der Lobbyisten verwandt. Und wenn es um die andere Seite gegangen ist, die sich also für detaillierte Regeln und so weiter, da haben die also konsequent immer von den NGOs gesprochen und den Repräsentanten des Naturschutzes. Also war für mich bemerkenswert, wie verräterisch dann manchmal auch die Sprache ist. Lobbyisten sind ja immer die anderen. Also ja. Bist ja nie du selber. Also ich greife das gerne auf, wenn ich Interessenvertretung mache. Das soll erkennbar sein, welchen Hut ich jetzt aufhab. Aber es darf nicht zum Schimpfwort werden, weil das ist eigentlich der Kern von Demokratie, dass Menschen für ihre Interessen streiten dürfen, dass sie auch eine Organisationsfreiheit haben. Also alles das steht in unserem Grundgesetz drin. Und ich sage dazu Lobbyismus und es ist völlig okay. Entschuldigung.
Das passt. Ich bin gerne Lobbyist und das sehe ich absolut genauso. Das ist so. Zurück zu den Großschutzgebieten, und da hat es ja gerade erst eine Debatte in Baden-Württemberg gegeben um die Erweiterung des Nationalparks Nordschwarzwald, wo sich das einfach auch die ganze Diskussion so ein Stück weit manifestiert. Und wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Lobbyist und habe die Diskussion von Anfang an mitgemacht, und ich glaube, ich habe jedes noch so abwegige oder vielleicht sinnvolle Argument für Flächenstege und Wald gehört, und das würde ich gerne mit Ihnen mal so ein bisschen auseinandernehmen und beleuchten, auch forstpolitisch, auch wissenschaftlich, was ist haltbar und was ist nicht haltbar. Also das Erste, was man häufig immer hört, ist, dass in den Großschutzgebieten die Artenvielfalt höher ist. Und das ist ja immer erstaunlich auch. Ich kann mich erinnern, der Nordschwarzwald, der Nationalpark wurde eingerichtet und wenige Wochen später kam schon die erste Meldung, die ersten Arten sind zurück. Man muss ja immer ein bisschen schmunzeln, die waren wahrscheinlich schon vorher da. Also was ist haltbar daran an der Aussage, Großschutzgebiete sind gut für die Artenvielfalt und haben eine höhere Artenvielfalt vor allem?
Ja. Also am lautesten schmunzeln musste ich, als ich einen Bericht gelesen habe, dass da ein junger Steinadler sei über den Nationalpark Schwarzwald geflogen.
Kurz nach Gründung.
Der hat sich sicherlich vorher im Internet schlau gemacht, wo er fliegen muss, um über den Nationalpark zu fliegen. Also von daher, klar, das sind diese Spitzen, nennen wir es mal vorsichtig, Umweltkommunikation weit übers Ziel hinausschießt, ja. und Dinge in eine Kausalität gestellt werden, die da nicht hingehören. Trotzdem, sagen wir mal, Prozessschutz hat seine Berechtigung. Prozessschutz ist eine wichtige Strategie, um Biodiversität zu verstehen. Das ist jetzt redet der Wissenschaftler in mir, aber sicherlich auch um Wissenschaft, um Biodiversität zu fördern, weil manche Prozesse einfach jetzt eine gewisse Fläche brauchen und manche Arten, die brauchen einfach einen größeren Lebensraum. Und von daher, das sollte man nicht als Totschlagargument verwenden und dann letztlich den gleichen Fehler machen. Ich mache mich jetzt drüber lustig über die Botschaft mit dem Steinadler und respektiere auf der anderen Seite auch, dass es Prozesse in der Natur gibt, die einen Flächenbezug haben, und den sollte man respektieren. Und von daher ist es für mich kein Schwarz-Weiß an der Stelle, sondern immer eine Frage, wo finden wir Flächen, die aus verschiedenen Gründen geeignet sind, so etwas zu machen. Und ein Problem habe ich mit dem Ansatz, wir waren ja gerade schon beim Föderalismus, das ist dann sicherlich immer tragisch, wenn man dann sagt, jetzt braucht jedes Bundesland seine ein, zwei oder drei Nationalparke, weil die anderen haben ja auch schon zwei Nationalparke, brauchen wir auch zwei. Selbst wenn die Fläche vielleicht jetzt weniger spannend ist, mit Blick auf das, was man da an Prozessschutzentwicklungen erwartet. Und diese Art von Druck, die finde ich eher verstörend, weil wenn die Eignung nicht da ist oder wenn der Widerstand einfach vor Ort zu groß ist, dann denke ich, ist es auch keine Schande für Landespolitik zu sagen, haben wir verstanden, wir leben in einem Bundesland, wo vielleicht nur ein Nationalpark Sinn macht.
Aber also verstand, Prozessschutz, Schutz bestimmter Arten sicherlich, aber eine pauschale Aussage, dass ein Großschutzgebiet artenvielfältiger ist, kann man das sagen oder ist das nicht haltbar?
Das macht sicherlich so keinen Sinn. Wenn man die Sachen miteinander vergleicht, dann ist es ja oft eine bestimmte Phase, in der Biodiversität sehr ausgeprägt ist, in der gerade eine Störung stattgefunden hat. Also Störung ist ja jetzt ja das schöne in den allgemeinen Sprachgebrauch hineingewanderte Wort. Früher hat man gesagt, da war der Sturm da oder der Schnee war da oder man hat einen Kahlschlag gemacht. Und von daher, die Störung kann verschiedene Ursachen haben. Die kann aus der Nutzung kommen. Die kann, sage ich mal, nicht respektierlich gemeint, die kann der liebe Gott gewollt haben, indem er einfach die Bäume umgeblasen hat. Und es kommt vielleicht jetzt aus der Nutzung ein ganz ähnlicher Effekt, den ich dann sozusagen simulierend in so ein System reintragen kann. Und von daher kann ich sicherlich auch mit kluger Nutzung Dinge entwickeln, die in einem Prozessschutzgebiet durch den Borkenkäfer, durch den Wind oder andere Prozesse vorkommen. Dass natürlich dann trotzdem da mehr Strukturfall da ist, dass das Holz auf der Fläche bleibt. Also von daher, wir vergleichen dann immer Äpfel und Birnen. Aber es gibt natürlich Arten, die nicht davon profitieren, dass Wälder dunkler werden, dass Wälder so einen Vorrat aufbauen, sondern die verschwinden da eben. Also wenn wir jetzt über den Schwarzwald vielleicht gleich noch reden wollen, der Schutz des Auerhuhns ist durch die Einrichtung eines Nationalparks natürlich nicht erleichtert worden. Also die Auerhuhnpopulation ist im Schwarzwald, das waren früher mal die besten Auerhuhnflächen in ganz Baden-Württemberg, die Auerhuhnpopulation kam sehenden Auges im Nationalpark zunächst mal unter Druck. Ich meine, wir wissen, dass die Prädation bei den Auerhühnern eine große Rolle spielt, also sprich der Fuchs und die Marder fressen eben auch Hühner. Wenn ich dann aufhöre zu jagen, wird es dem Vogel nicht leichter gemacht. Und das ist natürlich zunächst mal absurd, jetzt in einem Prozessschutzgebiet wieder zu jagen. Und das Gleiche gilt eben auch für die Entwicklung der Lebensräume. Wir haben das Auerhuhn als eine Reliktart aus Zeiten, wo die Wälder sehr, sehr licht waren, weil sie übernutzt wurden. Also muss man ganz klar sagen, letztlich ist das ja ein Kulturfolger. Und wenn ich die Nutzung aus der Fläche rausnehme, dann entwickeln sich die Lebensräume in eine Richtung, die fürs Auerhuhn nicht gut ist. Und genau das haben wir im Nationalpark jetzt auch beobachtet. Die Auerhuhnpopulation hat sich sehr nachteilig entwickelt. Also sprich, die Zahl der balzenden Hähne, die man da gezeigt hat, ist dramatisch zurückgegangen. Und jetzt hat man im Nationalpark wieder begonnen, wieder Füchse zu jagen und hat im Nationalpark begonnen, entsprechend wieder Lebensräume zu pflegen, weil man gemerkt hat, Prozessschutz allein hilft nicht jeder Art.
Vielleicht wandert ja bald der Panda-Bär in den Nordschwarzwald ein. Wäre zumindest eine werbewirksame Art, die da vielleicht auch sich gut vermarkten ließe.
Jetzt haben wir genug Witze über die Art. Wahrscheinlich kommt erst der Goldschakal, aber klar. Ja, aber ist ja auch für mich, also jetzt mit Blick auf die Konzepte, manchmal ist ja dieses Einrichten von Prozessschutzgebieten, das wäre jetzt ja der ganz nüchterne Begriff, mit ganz viel Pathos überhöht. Und da kommt natürlich ganz schnell dann die Wildnis. Das ist ja ein zentraler Begriff, der dann da mitschwingt. Nicht nur jetzt im engeren rechtlich definierten Sinne, dass es Wildnisgebiete sind, aber das ist ja das, was dann vielfach argumentiert wird, dass man eben Wildnis erlebbar machen möchte. Und das ist, glaube ich, da gibt es einen Bedarf dafür in der Gesellschaft, dass Menschen sagen, ich möchte nicht nur ständig auf Beton stoßen und ich möchte nicht nur ständig mit ganz, ganz vielen Menschen konfrontiert sein. Ich möchte auch mal gerne Fläche haben, wo ich allein sein kann, wo ich Natur erleben kann, wo ich nicht auf Geräusche stoße und nicht auf den Anblick von Maschinen und Nutzungsspuren stoße. Ich glaube, den Bedarf gibt es. aber auch da wieder die kritische Frage, kriege ich das mit unseren Prozessschutzgebieten tatsächlich gut hin? Also in den Aufenthalten, die ich jetzt für viel im Nationalpark Bayerischer Wald, ich habe da auch länger eine Zeit lang jetzt ein Praktikum gemacht, also kennt es eigentlich ganz gut, die Fläche. Und du triffst ja in manchen Teilen des Nationalparks auch viel mehr Menschen wie hier in dem Stadtwald irgendwo vor der Haustüre, weil die Schutzgebiete, die eben eigentlich von der Logik her und von dieser Wildnisdebatte getrieben, eigentlich den Menschen als Gast in der Natur, also gemeint ist ja eher ein einzelner Gast, im Konzept tragen, zu solchen Rummelplätzen werden, dass du in der Früh Probleme hast, einen Parkplatz zu finden. Also jetzt auch hier im Schwarzwald ist teilweise herausfordernd, wenn du da kommst. Wo stelle ich mein Auto hin? Und dann schiebt man sich teilweise in der Pandemie, war das nicht sehr, sehr ausgeprägt, und dann schiebt man sich da in der Gruppe durch das Schutzgebiet, hat sicher mit Blick auf Biodiversität seine Probleme, diese Konzepte überhaupt aufrechtzuerhalten, und hat eigentlich für den eigentlichen, ja, inspirativen Nutzen, der ja da für manche Menschen gewollt ist, dass ich da irgendwas was finde, natürlich längst das Ziel überschritten. Also das kriege ich ja da nicht mehr hin. Und
ja. Okay, Argument Artenvielfalt haben wir, glaube ich, gesprochen. Ich mache auch keine Scherze mehr jetzt drüber. Ich glaube, wir sind uns einig, der Schutz der Biodiversität ist sicherlich genauso wichtig und eine Menschheitsaufgabe wie der Klimaschutz. Ohne Frage, strittig ist möglicherweise der Weg dahin. Zweites Argument, und das war jetzt gerade Ihre Ausgangs- oder Ihre letzte Aussage, für einen Nationalpark Großschutz ist das Thema Tourismus und Fremdenverkehr. Jetzt haben Sie gesagt, da ist ordentlich was los, aber ist das wirklich ein Umsatztreiber für die Region oder kommen die Leute, besuchen das und verschwinden wieder? Das ist ja auch immer das Gegenargument sozusagen.
Naja, je nach, also die Studien, die ich kenne, geben da ein sehr differenziertes Bild. Ich hätte am Königssee keinen Nationalpark gebraucht, um da den Tourismus zu fördern. Also da war vorher Rummel, das war ja nun aus königlich-bayerischen Zeiten, waren das etablierte Bereiche. Also das Echo am Königssee klingt genauso schön, ob sie da einen Nationalpark hinmachen oder ob sie den nicht machen. Und da haben dann auch die Gastronomen keine Probleme, ihre Betten zu füllen. Das mag jetzt an anderen Regionen, ich weiß nicht, ob sie vorher mal in den Hainich gefahren wären, ohne einen Prozessschutzgebiet, respektive ohne die Infrastruktur, die dann oben drauf kommt. Und das ist vielleicht jetzt dann eher das Argument, was dann irgendwo trägt, wenn der Nationalpark dazu führt, dass dann die Bundesländer da viel Geld investieren, ihre Türme bauen, ihre Tiergehege errichten, die Wanderinfrastruktur ausbauen. Ja, dann ist das vielleicht dann auch touristisch irgendwo wirksam. Nur, ja, man könnte es vielleicht auch ohne Schutzgebiet machen. Und ja, man hängt das da so mit dran. Also von daher ist sicherlich, sag mal, es gab die Schutzgebiete, die wir heute haben, induzieren heute teilweise Tourismus, tun das aber, je nachdem, wo sie liegen, vielleicht eher der Gestalt, dass die Leute auch mal übernachten müssen, weil es sich einfach nicht rentiert, da hinzufahren. Und wenn wir jetzt wieder hier unseren Schwarzwald nehmen, da ist natürlich ein Millionenpublikum außenrum. Sie haben mehrere Großstädte, für die das, also von Stuttgart bis Mannheim, Karlsruhe, das liegt ja alles da sind sie mit dem Auto ja in spätestens 2 Stunden sind sie da oben im Schwarzwald. Das lädt sehr zu einem Tagesausflug ein und da lassen sie vielleicht ein bisschen Geld da, aber lassen sie nur bedingt Geld dann in der Region.
Also Tourismus hängt eher an der Infrastruktur und weniger am Nationalpark und ist ja eigentlich ein Widerspruch zu der Zielsetzung Prozessschutz.
Also es gibt in diesen Studien, trennt man dann liebevoll in dem Nationalparktourismus im engeren Sinne und im weiteren Sinne, um das einfach auch zu differenzieren. Und man sucht es auch mit den Befragungen entsprechend dann auszudeichseln, warum kommen die eigentlich? Also wollen die an den Königssee oder wollen die in den Nationalpark Berchtesgaden gehen? Das gelingt dann vielleicht auch in den Untersuchungen. Und da merkt man eben, je nach Schutzgebiet ist das eine ganz unterschiedliche Quote. Es gibt eben Bereiche, die bräuchten den Nationalpark nicht. Und es gibt sicherlich auch andere Bereiche, da kann das schon auch nochmal das Zuckerle im Marketing obendrauf sein. Also das will ich nicht absprechen, dass vielleicht der ein oder andere Besucherturm, der da entstanden ist, wo die Leute gar noch Eintritt zahlen, eine Aufwertung erfährt, weil man sagt, wenn ich da hinfahre, blicke ich über den Nationalpark und nicht nur über irgendeinen Wald. Also das denke ich, kann ich mir aus Marketing, dem könnte ich aus Marketinggründen etwas abgewinnen.
Ein relativ neues Argument, was da ins Feld geführt ist, das Thema Klimaschutz. Das betrifft nicht nur Großschutzgebiete, sondern es ist ja die allgemeine Diskussion. Was ist der sinnvollere Ansatz? Vorratsreiche Wälder, vielleicht auch Wälder ohne menschlichen Eingriff, natürlicher Klimaschutz oder die Holzverwendung in Verbindung mit einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Wie ist da Ihr Blick drauf?
Ja, zunächst mal ganz langweilig, wissenschaftlich differenzierend. Auch da wieder schwarz-weiß hilft uns an der Stelle nichts. Also letztlich, wenn man die Studien auch da sich anschaut, es macht halt einen Unterschied, wie alt sind die Wälder, wenn sie unter Schutz gestellt werden, wie ist die Baumartenzusammensetzung und dann kommt ganz viel Zufall. Wenn halt der Käfer früher kommt, ist die Bilanz eine andere, wie wenn der Käfer später kommt. Und das ist, glaube ich, leider das differenziert zu betrachtende Bild. Es macht einen Unterschied, ob ich alte Buchenwälder in so ein Schutzgebiet reinpacke oder ob ich junge Nadelwälder in so ein Schutzgebiet rauspacke. Und das muss man halt dann auch im Vergleich mit Wirtschaftswäldern dementsprechend differenziert anschauen. In jedem Fall die Klimaschutzeffekte, die ich erzielen kann, wenn ich das Holz nutze, wenn ich an die Bindung von Kohlenstoff in Produkten glaube, was ja nun auch trivial ist, dass das so ist, und wenn ich die Substitutionswirkung damit reinnehme, dann haben natürlich bewirtschaftete Wälder eine ganze Reihe von zusätzlichen Werkzeugen, die dann im Klimaschutz auch genutzt werden können.
Letztes Argument, da bin ich mir fast sicher, wie der Wissenschaftler das beantwortet, ist das Thema Prozessschutz, hatten Sie schon gesprochen, als wissenschaftliche Referenz. Brauchen wir tatsächlich weitere Flächen als wissenschaftliche Referenz oder wo ist sozusagen aus Ihrer Sicht die ideale Ausstattung des bundesdeutschen Waldes an Referenzflächen, die nicht bewirtschaftet werden?
Also Referenz ist wichtig, insofern komme ich dem Bild gerne nach. Also wir nutzen das auch intensiv, wenn wir uns die kleineren Prozessschutzflächen anschauen. Also wir ist jetzt hier die Forstliche Versuchsanstalt. Wir begleiten ja auch die Entwicklung von den Bannwäldern im Land und tatsächlich kann man dort viel lernen. Jetzt auch da wieder, wo lerne ich am meisten? Wir haben natürlich jetzt eine ganze Reihe von größeren Schutzgebieten in den letzten Jahrzehnten eingerichtet, in denen man intensiv bewirtschaftete, erschlossene Fichtenwälder in so ein Schutzgebiet reingepackt hat. Und das haben wir uns jetzt die letzten Jahrzehnte ein paar Mal angeschaut. Also seit es in den 70er Jahren im Bayerischen Wald angefangen hat, glaube ich, haben wir verstanden, was passiert, wenn große Fichtenwälder vom Borkenkäfer umgeformt werden. Und das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug nachvollzogen. Also ich glaube, ich sehe jetzt keinen Bedarf, nochmal eine Referenzfläche von einem großen Nadelwald zu haben, wo man dann das x-te Mal jetzt nochmal nachschaut, was passiert, wenn der Borkenkäfer da reingeht und dann ein strukturreicherer Nadelwald entsteht. Und jetzt gerade mit Blick jetzt auf die Berührungspunkte, auch jetzt zum Bereich Holznutzung, man gewinnt natürlich auch viele Argumente im Schutzgebiet für den Bedarf an Gestaltung, an Pflege, an Klimaanpassung. Also wenn man sich jetzt in Schutzgebieten anschaut, was passiert da mit einwandernden Arten? Also wenn Sie jetzt in den Nationalpark Müritz gehen, da können Sie ganz viele Bereiche anschauen, wo die Traubenkirsche jetzt sich großflächig ausbreitet. Ist ja interessanterweise auch nochmal kurz gespoilert zur BWI. Wenn man sich anschaut, invasive Arten oder Arten, die eingeführt sind, die Traubenkirsche ist eigentlich unser großes Thema, eine Douglasie, wenn Sie es um das Verschieben von Artenrepertoire anbelangt. Und das ist schon interessant jetzt, wenn ich so ein Schutzgebiet habe, wo ich mir anschauen kann, was passiert eigentlich in so einem Kiefernwald, wenn plötzlich eine Art einwandert, gegen die man nichts mehr tun kann. Da lernen wir, ich glaube, lernen dann auch Dinge, die dann Argumente für die Nutzung und für die Pflege sind. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt den sterbenden Fichten im Harz zuschauen und ich sehe, dass da auf großer Fläche eben drunter dann wieder Fichte kommt. Und alle Modelle, die es da jetzt gibt, zeigen ja, gut, es gibt jetzt halt kürzere Intervalle, in denen diese Fichten dann vielleicht wieder sterben. Ja, es ist nichts, was ich in der Kulturlandschaft 1:1 so wiederholen wollte, aber das Argument kommt aus dem Schutzgebiet. Also von daher bin ich dankbar dafür, dass wir solche Flächen haben, damit wir vielleicht dann die Klimaanpassung auch außerhalb des Schutzgebietes überlegter, gezielter, besser begründet vorantreiben können.
Sag mal, versucht diese Argumente mal so ein bisschen zu sortieren und zu durchleuchten. Und wir sind uns, glaube ich, einig, Prozessschutz, Artenschutz, Schutz der Biodiversität, Schutz von bestimmten Biotopen im Wald ist absolut unstrittig. Wie sieht denn aus Sicht des Deutschen Forstvereins der ideale Wald-Naturschutz der Zukunft aus?
Naja, also wenn ich jetzt darf ich ja träumen.
Ja, genau.
Ideale Waldnaturschutz. Na gut, ich meine, der ideale Waldnaturschutz hat die Menschen, denen Wald gehört, die da im Grundbuch stehen, auf seiner Seite. Und Naturschutz wird nicht in Opposition zu den Nutzungsansprüchen entwickelt, sondern wird in Kooperation entwickelt. Und das wirft ja immer die Frage auf, wie gewinne ich einen Partner, wie gewinne ich jemanden, der in so eine Kooperation dauerhaft rein will. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das muss ich mir verdienen, das muss ich aufbauen und da muss ich vielleicht auch irgendwas zurückgeben. Und ich glaube, ein gutes Feld, um das jetzt zu üben, ist die Wiederherstellungsverordnung. Ich meine, das ist uns ja jetzt gerade noch, wir haben ja gerade über diesen Wandel der Welten in Europa noch geredet. Das ist ja gerade noch so praktisch, bevor der politische Machtwechsel in Brüssel stattgefunden hat, ist das ja gerade noch so ganz knapp verabschiedet worden. Hat natürlich jetzt auch diesen Ballast, dass es so knapp verabschiedet worden ist. Aber das könnte jetzt nicht ein Spielfeld sein, wo Naturschutz beweisen kann, man macht es jetzt nicht gegen die Bewirtschaftung, sondern man überlegt, ob vielleicht so ein Wort der einen Seite, nämlich Klimaanpassung, Waldumbau, und das Wort der anderen Seite, Renaturierung, vielleicht zum gleichen Ergebnis führen könnten. Das wäre jetzt ja spannend, wenn man jetzt sagt, wir haben Renaturierung so verstanden, wir wollen zurück. Also es ist ja, ich finde leider die Begriffe völlig bescheuert, um das so deutlich zu sagen, jetzt von einer Renaturierung zu reden im Sinne von, ich möchte da, oder Wiederherstellung ist eigentlich noch schlimmer, ich möchte irgendeinen alten Zustand wiederherstellen, weil da gewinne ich natürlich gut informierte Grundeigentümer und Waldbewirtschafter nicht, denen allen klar ist, es geht nicht zurück. Klimawandel ist da, neue Arten wandern rein, gesellschaftliche Ansprüche, auch die Ansprüche der Holzindustrie, das geht ja nicht mehr zurück. Ihr wollt ja
auch der Gesellschaft letztlich.
Ja, ich meine, keiner will die Sortimente, die vor 30 Jahren gefragt waren und keiner will die Themen bespielen, auch im Tourismus, die vor 30 Jahren mal en vogue waren. Also es geht nur nach vorne. Und das wäre in meinen Augen jetzt eben spannend. Idealer Naturschutz würde jetzt heißen, jetzt lotet man aus, wo geht es denn gut zusammen? Und Renaturierung ist im besten Falle das, was wir jetzt in einem forstlichen Kontext als Klimaanpassung und als Weiterentwicklung von Wäldern, die auch zukünftig noch alle ihre Ökosystemleistungen erbringen sollen, versteht.
Also im Gegensatz zur Käseglocke sozusagen, die oft als Symbolbild einer vielleicht rückwärtsgewandten Naturschutzpolitik.
Ja, klar, die Käseglocke ist auch so ein Schlagwort, wo man immer dann einer bestimmten Seite was mitgibt. Aber ist wurscht, ich verwende jetzt auch so ein Schlagwort, sagen wir mal, im Gegensatz zu diesem Festungsnaturschutz, alter Väter Sitte, wo man eben gesagt hat, die Natur kann sich nur dann gut entwickeln, wenn der Mensch möglichst draußen ist. Und das ist in meinen Augen, da pflegt man jetzt diese Dichotomie, gute Natur da, schwierige Kultur auf der anderen Seite. Und das ist halt einfach in unseren Landschaften, wo wir seit auf ganzer Fläche, das ist halt einfach so, auf ganzer Fläche toben wir uns da jetzt seit vielen, vielen Generationen aus. Die Standorte sind total verändert. Also jetzt, wenn die Kollegin aus der Bodenkunde mir das alles erläutert, wie eben einfach auch Waldböden heute anders ausschauen. Der ganze Nährstoffhaushalt, alles hat sich ja geändert. Der ganze Wasserhaushalt verändert sich in den letzten Jahren dramatisch. Also da gibt es kein Zurück, da gibt es nur ein nach vorne. Und ich denke, das kann man gemeinsam gestalten. Und das wäre in meinen Augen eine Riesenchance für Naturschutz.
Jetzt haben wir in dem Block über Schutzgebiet und Nichtbewirtschaftung gesprochen. Ich glaube, die Bundeswaldinventur hat gesagt, irgendwas 8% sind tatsächlich nicht mehr bewirtschaftet. Und im nächsten Block wollen wir über die dann 92% Waldfläche sprechen, die bewirtschaftet wird und welche Ableitungen wir aus der Bundeswaldinventur ziehen können für die Zukunft.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.